Werte Hörer, was steht im aktuellen Bericht des deutschen Verfassungsschutzes? Wie demokratisch ist der Protest gegen den AfD-Parteitag in Erfurt wirklich? Und welche Hintergründe gibt es zum Sechsfachmord in Stade? Das und vieles mehr gab's diese Woche bei Kontrafunk aktuell und 1820. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ein Verein mit Sitz in Berlin, hat nach eigener Auskunft das bislang umfangreichste und juristisch anspruchsvollste Gutachten zur AfD vorgestellt. Zum Einsatz kam auch eine KI, die vor allem in den sozialen Medien Datenpunkte zusammengetragen hat, die die AfD angeblich als verfassungswidrig und strukturell antisemitisch demaskieren. Diese Datenpunkte umfassen interessanterweise auch Äußerungen, die die AfD noch vor ihrer Gründung im Jahr 2013 getätigt haben soll. Leiter dieses Unterfangens war der Jurist und Politologe Bijan Moini. Wir fragten den Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, wie er das Papier und dessen Autoren beurteilt.
Gemessen an dem Aplomb, mit dem dieses Dokument jetzt der Öffentlichkeit präsentiert wird, ist doch der Verfasserkreis eher dürftig. Also wenn ich das richtig überschaue, dann sind überhaupt nur zwei Juristen dabei und diese Juristen sind dann also in der Regel Doktoranden. Das heißt, die sind noch dabei, überhaupt erst eine wissenschaftliche Qualifikationsschrift zu verfassen. Und diese beiden juristischen Doktoranden, die daran mitgewirkt haben sollen, die haben sich vor allem ausgezeichnet durch ein starkes rechtspolitisches Engagement, etwa zugunsten von Asylanten. Aber viel, höre ich, soll ja auch eine KI gemacht haben. Wenn man dann dieses Gutachten mal zur Kenntnis nimmt, die Argumentation in diesem Gutachten, dazu werden wir gewiss noch kommen, dann sticht ja ins Auge, dass hier wirklich verfassungsrechtliche Basiskenntnisse fehlen. Das heißt, die Autoren des Gutachtens scheinen überhaupt nicht zu wissen, was man unter dem Begriff Verfassungsfeindlichkeit verstehen könnte. Das ist schon auf den ersten Blick grob fehlerhaft. Wir müssen nämlich unterscheiden zwischen dem Begriff verfassungswidrig und verfassungsfeindlich. Auch wenn sich das Grundgesetz hier ein bisschen missverständlich ausdrückt, kann eine politische Partei immer nur verfassungsfeindlich sein. Verfassungswidrig hingegen kann immer nur der Staat handeln, weil die Verfassung sich ja an den Staat wendet. Das heißt, auch wenn eine politische Partei Dinge vorschlägt, die im Einzelnen vielleicht teilweise sogar verfassungswidrig wären, wenn der Staat sie sich zu eigen machen würde, dann bedeutet es ja noch lange nicht, dass die Partei, die sowas im Programm hat, deswegen verfassungsfeindlich wäre. Also auch die derzeit regierenden Parteien im Deutschen Bundestag haben schon zahllose Projekte, etwa Gesetzgebung, auf den Weg gebracht, die dann später vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig beurteilt worden ist und dann aufgehoben werden musste. Das macht auch diese Parteien ja nicht zu Verfassungsfeinden. Es zieht sich durch das Gutachten hin eine Praxis, die wir auch schon in vereinzelt Verfassungsschutzberichten auf Länderebene sehen und die natürlich grob fehlerhaft ist. Da wird ganz einfach beobachtet, dass eine politische Partei, eben die AfD, für sich selber in Anspruch nimmt, in ihrer Programmatik die richtigen und die zielführenden und die guten politischen Vorschläge zu machen und entsprechend der Auffassung ist, dass die anderen konkurrierenden Parteien also längst nicht so gute politische Ideen haben, sondern dass deren Ideen geradezu politisch schädlich seien. Das ist natürlich das Tagesgeschäft, das nimmt ja jegliche politische Partei in ihrem Wahlkampf und auch sonst für sich in Anspruch. Und hier wird nun auf einmal gesagt, aber wie gesagt, das ist nicht ganz originell, das kennen wir auch schon aus der Vergangenheit, dass immer dann, wenn die AfD sich auf den Standpunkt stellt, sie hat Recht, ihre Gegner und Konkurrenten haben Unrecht, dass angeblich diese Gegner und Konkurrenten damit verächtlich gemacht würden und aus dieser vermeintlichen Verächtlichmachung des politischen Konkurrenten dann eben auch eine Ablehnung des demokratischen Systems als solches folge. Das ist natürlich hanebüchen. Man muss sich nur einmal vorstellen, dass es eben spiegelbildlich auch auf die anderen angewendet wird. Die AfD erlebt ja, dass sie also wirklich täglich, das ist ja nicht nur eine Ausnahme, sondern wirklich täglich von irgendwelchen Politikern, auch vom Bundeskanzler zum Beispiel, in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt wird. Und das ist ja nun wirklich die allergrößte Verächtlichmachung, die es in Deutschland, im deutschsprachigen Raum überhaupt geben kann. Also müsste dann spiegelbildlich fragen, ist eigentlich der Bundeskanzler ein Verfassungsfeind, wenn er eine im Bundestag vertretene Partei, so mir nichts, dir nichts, in die Nähe des Nationalsozialismus rückt? Aber das fragt das Gutachten natürlich nicht. Es stellt darauf ab, dass die AfD gelegentlich sagt, wir wissen es besser als unsere Konkurrenten. Also selbstverständlich kann man einen Verbotsantrag oder ein Gutachten, das den Verbotsantrag plausibilisieren soll, nicht mit KI erstellen. Es ist so ein bisschen rührend, dass das sogar offen eingeräumt wird. Es ist ja schon sehr bald nachgerechnet worden, wenn man also diese angebliche Arbeitslast durch die Autoren teilt, dass die dann jahrelang oder so hätten arbeiten müssen. Das kann überhaupt nicht sein. Dann haben sie gleich eingeräumt. Natürlich haben sie nicht jahrelang gearbeitet. Das hat alles eine KI gemacht. Und das ist natürlich Unsinn, weil die KI in irgendeiner Weise dann programmiert worden ist. Wenn ich gefragt werde, wie kommt denn so ein Unsinn zustande, dann kehre ich an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Die wissen einfach, dass sie, um Erfolg zu haben mit ihren Anwürfen, nach Möglichkeit Tausende von Seiten vorlegen müssen, in der Hoffnung, dass dann eben die entscheidende Stelle, klassischerweise immer die Verwaltungsgerichte, aus den 1000 Seiten wenigstens einige Seiten für halbwegs plausibel halten und dann sagen, das reicht uns. Und da man dann irgendwann an die Grenzen der Belastbarkeit kommt, muss man dann wohl irgendwann die KI zur Hilfe nehmen. Wir erleben jetzt, dass das gegenwärtige sogenannte Gutachten zerrissen wird. Übrigens auch teilweise von den Sachverständigen, die dann selber als Obergutachter sozusagen sich bestellt haben. Von denen ist jedenfalls zu sagen, Christoph Möllers und Sophie Schönberger, dass jedenfalls dieses Obergutachten von Schönberger das Gutachten regelrecht zerreißt, wenn sie sich auch um einen freundlichen Tonfall bemüht. Absehbar ist ja, wenn man die heutigen Tendenzen extrapoliert, das nächste Gutachten zum Beweis der Verfassungsfeindlichkeit der AfD wird dann vermutlich 10.000 Seiten haben und das übernächste wird vermutlich 100.000 Seiten haben. Aber es geht alles nur mit KI, das kann man ja technisch alles machen.
Im Februar 2026 gründete sich in Italien die neue Partei Futuro Nazionale unter der Führung von Roberto Vannacci, einem ehemaligen General in der italienischen Armee. Sie steht unter anderem für strenge Einwanderungspolitik und unterstützt die Remigration von bestimmten Migrantengruppen. Einschätzungen dazu lieferte der Historiker und Journalist Marco Gallina.
Die Lega ist überrundet worden in einigen Umfragen, in anderen nicht. Da sind sich die Demoskopen nicht so ganz einig, aber der Trend ist ganz klar. Und sie stellen richtigerweise die Frage, woher kommt jetzt gewissermaßen dieser Asteroid aus dem Nichts, der da auf die italienische Erdpolitik einschlägt. Die Lega ist deswegen hier ein interessantes Stichwort, denn Vannacci selbst ist auf dem Ticket der Lega ins EU-Parlament gefahren als unabhängiger Kandidat, damals bei der EU-Wahl 2024. Er ist auch heute Europaparlamentarier, denn Matteo Salvini, der Generalsekretär der Lega, hatte sich erhofft, durch diese konfrontative, allerdings eben auch durchaus nicht unpopuläre Gestalt, die doch seit Jahren etwas schwächelnde Lega wieder aufzupäppeln. Und nachdem Vannacci dann eben ins Europaparlament gekommen ist, ist er tatsächlich auch der Lega beigetreten. Wie Sie richtig sagen, dann auf einmal im Februar diesen Jahres. Der Bruch, der kam nicht so ganz überraschend. Man hatte darüber schon länger spekuliert und hat dann bei seinem Abgang nicht nur Personal der Lega mitgenommen. Es gab einige Abweichler. Man muss auch sagen, er hat teilweise das Programm der Lega mitgenommen, das Salvini in der jetzigen Position als Infrastrukturminister nicht mehr so spielen kann, wie er das vielleicht in der Opposition spielen konnte. Und Vannacci macht jetzt den besonderen Turn, und das ist wahrscheinlich auch der Grund dieses brisanten Aufstieges, dass er nicht nur diesen Populismus da mitnimmt und tatsächlich verschärft. Nur um ein Beispiel zu nennen, spricht Vannacci von Remigration. Sie wissen, das ist ein böses Wort in insbesondere Deutschland und das jetzt tatsächlich auch Vannacci in Italien durchaus verwendet. Es ist definitiv ein Mann, der in seinem Leben sehr viele Ehrungen erhalten hat. Er ist jemand gewesen, der in Kriegs- und Krisengebiet aktiv gewesen ist. Die italienische Armee war im Irak stationiert. Er war in seiner letzten Funktion sogar Divisionsgeneral, vorher Brigadegeneral der Fallschirmjäger. Ja, ist schon ein schnittiger Typ, der strahlt auch etwas Gewisses aus. Die Sache, muss man sagen, die ihn ins Kreuzfeuer gebracht hat und zuerst ins Gespräch gebracht hat, also bevor Salvini ihn nach Brüssel quasi geholt hat, der Anlass war ein Buch. Er hatte ein Buch geschrieben, Il Mondo al Contrario, also Die Welt auf dem Kopf, glaube ich, heißt es in der deutschen Übersetzung. Und in diesem Buch hat er sehr stark ausgeteilt. Gar nicht mal gegen die bestehenden Rechten, sondern gegen das, was man im westlichen Spektrum eben als Wokeness bezeichnet. Insbesondere hatte er auch, was in dieser Schärfe selbst in Italien wenig geschieht, sehr stark gegen die LGBTQ-Community und Trans-Ideologie ausgeteilt, neben den vielen bekannten Themen EU-Kritik, Remigration und so weiter und so fort. Aber das ist dann selbst dem italienischen Verteidigungsministerium, das, wie Sie wissen, in der Hand von Giorgia Melonis Partei ist und Minister Guido Crosetto, der dann eben gesagt hat, Militär muss in seiner Position eine Neutralität wahren. Und auch wenn er jetzt von rechts kommt und jetzt vielleicht ideologisch gerade jemanden wie Crosetto gar nicht mal so unähnlich ist, war eben nun mal die Funktion von Amt und diesem sehr lauten Buch, waren die doch sehr stark. Fakt ist, damit wurde er, das war 2023, über das, was er bisher gemacht hatte, bekannt. Und das hängt ihm im positiven Sinne nach. Und dieser Mann geht dann zuerst zu Salvini, schafft es da schon, was aufzubauen als Spitzenkandidat, schafft es also auch dann im EU-Parlament einen Posten zu bekommen und dann ist ihm das nicht genug und gründet seine eigene Partei. Das ist natürlich ein interessantes Narrativ. Der Umstand, dass er jetzt seit fast 5 Monaten eben diese Futuro Nazionale da anführt und in Umfragen seinen eigentlichen alten Gönner Salvini überrundet hat, das hat man vielleicht sogar in der Schnelligkeit nicht so gesehen, aber es zeigt, er hat einen gewissen Einschlag und er hat eine gewisse Bekanntheit. Und natürlich muss man sagen, diese Partei ist zuerst mal auf ihn als Persönlichkeit ausgerichtet. Das Programm kennt man nicht so ganz, aber man kennt natürlich dieses Buch und die damit assoziierten, ich sag jetzt mal, Skandale, die damit zusammenhängen und damit auch die Positionen, die er vertritt.
Zunehmend erleiden Menschen mit konservativen Meinungen berufliche Konsequenzen, wie auch ein Fall beim deutschen Auslandsgeheimdienst BND zeigt. In einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts steht, dass ein seit 23 Jahren für den Außendienst tätiger Mitarbeiter, der im Urteil als Herr Schubert bezeichnet wird, von einem Kollegen über Jahre hinweg zum Beobachtungsobjekt geworden ist. Auf Basis der Notizen dieses Kollegen wird Schubert nun Rechtsextremismus vorgeworfen. Weitere Einzelheiten berichtete der Journalist Henning Hofgard. Welche Aufgaben hat der BND?
Es ist der wichtigste Geheimdienst, den die Bundesrepublik hat. Er ist auch direkt dem Kanzleramt unterstellt und soll sich vor allen Dingen darum kümmern, ausländische Sachen aufzuklären, sodass unsere Bundesregierung sich darauf vorbereiten kann, wie sie politisch agiert, wenn sie natürlich viel mehr Informationen hat, als öffentlich bekannt sind. So, das heißt, der BND ist überall dort, wo Krisen, Kriege, Katastrophen drohen oder schon eingetreten sind und soll dann die Bundesregierung mit neutralen Informationen, natürlich geheimdienstlich, ja, das ist ein Geheimdienst, das ist ein Auslandsgeheimdienst, mit geheimdienstlichen Mitteln, indem sie Quellen abschöpfen, indem sie abhorchen, was so ein Geheimdienst halt macht, informieren. Darum ging es früher jedenfalls. Es ist ein einziger Skandal, wie sich herausgestellt hat. Also das Urteil fiel schon Ende März. Die Richter haben auch damals schon sehr deutlich gegen den Dienst und die Zustände im Dienst argumentiert. Aber jetzt kam jüngst das schriftliche Urteil raus. Und man kann es nicht anders sagen. Also wirklich, der Dienst wurde da komplett zusammengefaltet von den Richtern. Also alles lief einfach schief in diesem Verfahren. Nichts oder kaum etwas hat sich als wahr herausgestellt. Der Mann kam 2003 zum Dienst. Wir wissen nicht seinen Namen, wir wissen nicht sein Alter, wir wissen nicht, was er so konkret macht beim Dienst. Wir wissen aber, das geht aus den Gerichtsakten hervor, dass er 2003 zum BND kam. Der Mann ist heute so, ich würde schätzen, Mitte 40, also klassischer Einstieg mit Anfang 20. Ja. Hat dann 23 Jahre für den Dienst, und zwar wie das Gericht auch ausdrücklich schreibt, in Ländern mit besonderer Bedrohungslage. Das sind so Syrien, Afghanistan, Nordkorea, Russland, also überall da, wo man als BND-Agent ja selbst zum Opfer werden könnte, hat dann wirklich bis 2021 offensichtlich diese Auslandseinsätze gemacht, in einer Zeit des Umbruchs, ja. Wir hatten den arabischen Frühling, der nachher ja gescheitert ist. Also der Mann war wirklich draußen. Das kann man eindeutig diesen Akten übernehmen. Er hat dabei sogar Auszeichnungen bekommen. Also er wurde intern bewertet und hatte erst 5 von 6 Punkte, in einer späteren Bewertung sogar 6 von 6 Punkte. Also wirklich jemand, der für dieses Land draußen in irgendwelchen Wüsten in Afrika, in Asien, wir wissen es nicht genau, offenbar sein Mann gestanden hat, ja. Und 2021 kommt dieser Mann von diesen Auslandseinsätzen zurück in den Dienst, wird Abteilungsleiter, wie sich nachher herausstellt, im Sachgebietsleiter im Bereich Informationsbeschaffung Rechtsextremismus. Macht das auch bis 2024, doch was er nicht weiß, er wird, sobald er aus dem Ausland zurückkam, 2021, von einem ihm direkt unterstellten Kollegen ausgehorcht. Wie muss man sich das vorstellen? Dieser jüngere Mann, der sich selbst als politisch links tickend beschreibt, ja, das ist ein Veganer, so hat er sich da auch vorgestellt vor Gericht, schreibt heimlich Notizen auf, was sein Chef in irgendwelchen Gesprächen sagt oder gesagt haben soll. Jedes böse Wort, jedes angeblich böse Wort wird er akribisch mitgeschrieben und das macht der Mann 3 Jahre. Am Ende sind es 11 Notizzettel voll mit angeblichen Beschuldigungen. Es geht um angebliche Hitlergrüße. Das muss man sich vorstellen. Hitlergrüße im BND. Die soll er da gezeigt haben, vor Mitarbeitern, auf einer privaten Weihnachtsfeier mit Dutzenden offensichtlich weiteren Personen. Es geht um sexuelle Belästigung. Er soll angeblich eine Praktikantin oder eine ihm untergebene weibliche Person, so richtig geht es immer aus dem Urteil nicht hervor, sexuell belästigt haben. Und er soll auch noch böser Worte benutzt haben. Er soll angeblich über Ausländer hergezogen sein, soll sich rassistisch, menschenfeindlich, wie es heute so heißt, geäußert haben. Und dann geht's los. 3 Jahre später, 2024, am 24. Januar, geht plötzlich die Tür auf. Ja, dann kommen so interne BND-Ermittler rein und führen den Mann vor den Augen seiner Kollegen ab. Und Basis dafür sind halt diese 11 Notizzettel, die irgendwann halt beim Dienstchef sozusagen gelandet sind. Also ganz oben. Ja, also so einen Abteilungsleiter abzusetzen, das macht nicht der nächste Abteilungsleiter. Das geht hoch bis zum BND-Chef. Es gibt ja immer dann so erst ein internes Verfahren. Ein Beamter muss mit einer Disziplinarklage aus dem Dienst entfernt werden. Das war das Ziel. Darum ging es. Er sollte alles verlieren. Er sollte sein Beamtenverhältnis verlieren, die Pension. Den wollten sie richtig fertig machen. Und schon das interne Verfahren strotzte nur so vor Fehler und hat diesen BND-Beamten, wir nennen ihn jetzt mal Herr Schubert, das ist dann einfach einfacher, bevor wir jetzt immer Zeuge D oder irgendwas sagen, diesen Herrn Schubert schon. Alles an diesem Verfahren war eine rechtliche Farce. Ja? Das beginnt schon damit, dass eine extra eingesetzte Ermittlungsführerin, so heißt das, im Dienst, nachdem er abgeführt wird, erst beginnt die Leute zu befragen. Das heißt, es gab keine vorherige dienstliche Meldung. Die haben ihn sofort rausgeworfen, als sie irgendwelche Vorwürfe gehört haben. Doch der arme Herr Schubert darf bei den Anhörungen, ja, bei allen Zeugenvernehmungen nicht teilnehmen, obwohl es sein Recht ist, obwohl er hätte da sein dürfen. Ja, er hat dann die Ermittlungsrichterin intern mit einem Befangenheitsantrag belastet, wurde abgelehnt, hat das Gericht später gesagt, zu Unrecht. Also da wird jemand in seinen verfassungsrechtlichen Rechten einfach von Anfang an verletzt.
In Deutschland werden Milliardensummen in die Transformation der Stahlindustrie investiert. Das bedeutet vor allem den Umbau der Primärstahlproduktion von kohlebasierten Hochöfen auf CO2-ärmere Verfahren. Ziel ist auch hier, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, um langfristig klimaneutral zu produzieren. Welche verheerenden Folgen das hat und was uns sonst noch erwartet, erklärte der Ingenieur und Stahlexperte Dr. Hans-Bernd Pilkan.
Das Thema fängt eigentlich an in der Vorzeit. Ich sage mal Bundeskanzlerin über 16 Jahre. Dann dieses ganze Thema Energie und Klimawende, also im Wesentlichen Klimawende. Und dann hat die EU das Thema aufgenommen, ja, und hat einen Green Deal gestartet. Der Green Deal ist zu verantworten von einer Medizinerin, die sich sehr gut auskennt bei Fruchtwasseruntersuchungen, und von einem Herrn, der aus den Niederlanden kommt, dort einer sozialistischen Splitterpartei angehört und sich im Studium mal mit französischer Altliteratur beschäftigt hat. Die beiden haben den Green Deal gestartet. Und dieser Green Deal zerstört die Wirtschaft Deutschlands. Ein wesentliches Instrumentarium des Green Deals war das EU Emission Trade System, EU ETS. Das heißt, für jede Tonne ausgestoßenes CO2 musste bezahlt werden, zumindest theoretisch. In der Vergangenheit war es so, dass die Unternehmen diese sogenannten CO2-Zertifikate kostenfrei bisher zugestellt bekommen haben und eingeteilt bekommen haben. Kostenfrei. Und ab diesem Jahr wird für diese Zertifikate jetzt Geld fällig. und zwar in diesem Jahr 2,5% des Zertifikatepreises, der im Augenblick irgendwo zwischen 75 und 80 Euro pro Tonne CO2 liegt. Im nächsten Jahr, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau vor Augen, sind es 5%, dann sind es 15%, dann sind es 40-50%. Im Jahr 2033 sollen die Zertifikate zu 100% bezahlt werden. So, jetzt stellen Sie sich die saarländische Stahlindustrie vor. Ich spreche ganz bewusst in runden Zahlen. Die saarländische Stahlindustrie schmilzt 4 Millionen Tonnen Stahl. Nach heutigem Wert der Zertifikate, wenn man jetzt 4 Millionen mit 80 Euro multipliziert, 320 Millionen Euro an Strafgeld bezahlen für den Ausstoß von CO2. Und um das zu vermeiden, hat der Vorstand eine Wirtschaftlichkeitsrechnung gemacht, wobei wirtschaftlich eben in Gänsefüßchen zu schreiben ist. Und gegen diese 320 Millionen drohende Kosten aus den Ablasszertifikaten ist dann diese gigantische Investition von 4 bis 5 Milliarden Euro gerechnet worden. Die saarländische Stahlindustrie besteht im Wesentlichen aus zwei Werken. Einmal in Dillingen, wo Grobblech gewalzt wird, und einmal in Völklingen, wo Draht gemacht wird. Jetzt hat bisher die Dillinger Fertigung einigermaßen Geld verdient und die Drahtfertigung in Völklingen einigermaßen Geld verloren. Man kriegt keine Informationen über das wirtschaftliche Ergebnis der gesamten Gruppe, die ja SHS-Gruppe heißt, Saar Holding Stahl. Darüber gibt es keine verlässlichen Informationen eigenartigerweise. Aber ich vermute mal, wenn es sehr gut läuft, machen die im Augenblick ein ausgeglichenes Ergebnis. Das heißt, verdienen kein Geld. Ja, wenn es gut läuft. So, und jetzt kommt diese gigantische Investition dazu. Und jeder, der ein bisschen rechnen kann, sieht, dass die Rohstahlkosten, also das Flüssigmachen in der ersten Stufe, in Zukunft etwa doppelt so teuer sein wird wie heute, wenn Wasserstoff verwendet wird. Heute kostet eine Tonne Rohstahl, die dann hinterher zum Produkt verwendbar ist, kostet zwischen 400 und 450 Euro die Tonne. Demnächst wird der gleiche Rohstahl, wenn er denn über die neue Technologie anfällt und mit Wasserstoff gemacht worden ist, irgendwo zwischen 800 und 900 Euro die Tonne kosten. Wenn man die Abschreibungen auf die neuen Anlagen vernünftig auf das Produkt rechnet, und so weiter und so fort. Und 400 bis 500 Euro Mehrkosten mal 4 Millionen Tonnen, da sind wir bei Mehrkosten von 2 Milliarden, die im Markt über die Produkte auf keinen Fall unterbringbar sind. Und 2 Milliarden Mehrkosten zerstört ein Unternehmen dieser Größenordnung. Das können die unmöglich tragen.
Die deutsche Nationalelf ist aus der WM ausgeschieden. Was für die einen eine unwichtige Kleinigkeit darstellt, ist für eingefleischte Fußballfans mit recht großem Schmerz verbunden. Der legendäre Sportkommentator Waldemar Hartmann fand deutliche Worte.
Natürlich stehen wir alle noch unter dem Schock und vielleicht überspitzen wir da, aber im Prinzip ist es schon zutreffend, dass diese Nationalmannschaft immer irgendwo auch ein Abbild des gesellschaftlichen Standards dieses Landes war. Ich erinnere einfach mal, als wir uns 1990 in Italien Weltmeister geworden sind, da war die Wiedervereinigung da, ein kompletter Schwung in diesem Land. Ich gehe noch weiter zurück, 1954, ein paar Jahre nach dem Krieg, Weltmeister in Bern. Und da hieß es, selbst Politiker haben damals gesagt, eigentlich war das die wirkliche Geburt der Bundesrepublik Deutschland mit dem Gefühl, wir sind wieder wer, wir können es. Und so kann man das im Prinzip fortsetzen. Willy Brandt war damals 1972 Kanzler geworden, 1974 war diese Mannschaft Weltmeister, 2014, und da werden sich jetzt auch die Jüngeren erinnern, haben wir nach dem Sommermärchen 2006 immer noch auf den Straßen getanzt, 2014 Weltmeister und ein Jahr, in dem es das Wort Messerverbotszonen gar nicht gab, in dem Gruppenvergewaltigungen noch nicht im Wörterbuch stand. Und von 2015 bis heute, das erleben wir in der Politik und das erleben wir leider auch beim Fußball, bei der Nationalmannschaft, ist ein Rückgang, eine Inflation gelaufen, der wir jetzt an einem gewissen Tiefpunkt gegenüberstehen. Wenn man dreimal hintereinander bei Weltmeisterschaften in der Gruppenphase rausfliegt, wie bei den ersten beiden Mal in Russland und in Katar, und diesmal, weil die WM ja aufgeblasen worden ist durch Gianni Infantino, den FIFA-Präsidenten. Wir reden jetzt von einem 16. Finale, das hat es ja vorher nie gegeben bei 32 Beteiligten, sind wir im ersten Spiel nach der Gruppenphase raus. Das ist das Gleiche und das ist kein Zufall. Wenn man dreimal hintereinander nicht in das wirkliche Geschehen der Fußball-Weltmeisterschaft eingreifen kann, denn das geht im Achtelfinale erst los. So, dann muss es Gründe dafür geben. Natürlich gibt es beim Fußball, die Belgier haben das erlebt, andere Nationen auch, sogenannte goldene Generation. Das ist dann der Zufall, dass der liebe Gott oder wer auch immer es will, gerade ein paar richtig überdurchschnittlich sehr gute Fußballer in einem Jahrgang auftauchen und die bilden dann das Rückgrat einer starken Nationalmannschaft. Bei uns geht es ständig bergab. Wir sind keine internationale Klasse mehr. Der letzte Klassemann, der international als solcher anerkannt ist, ist Manuel Neuer, aber da reden wir von a long time ago. Das ist er natürlich nicht mehr. Alle anderen, die in dieser Mannschaft spielen, würden in den Top-Vereinen, und da rede ich dann von Real Madrid, von Barcelona, von Manchester United, Arsenal London, City oder FC Liverpool oder in Italien bei Juventus Turin oder AC Milan. Alle, die in dieser Nationalmannschaft spielen, würden dort keine Rolle spielen. Und es ist ja jetzt, um auf das aktuelle Spiel von gestern zu kommen, es ist ja kein Zufall, dass das Tor, das die Deutschen geschossen haben, eine Koproduktion war der einzigen beiden, die in der Premier League, und das ist die interessanteste, teuerste, beste Liga der Welt in England, die beiden dort bei wichtigen Vereinen spielen, nämlich Wirtz und Havertz. Aber die sind dort auch nicht Top-Stammspieler bei Arsenal oder beim FC Liverpool. Und was drunter kommt in der deutschen Nationalmannschaft, ist, ja, gute Fußballer, aber keine internationale Spitzenklasse.
Ende Juni wurde der neue deutsche Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Darin heißt es, wenig überraschend, der Rechtsextremismus sei nach wie vor die größte Bedrohung fürs Land. Die Aussagen zur AfD nehmen viel Raum ein. Sie erklären unter anderem, 28.000 der etwa 70.000 Parteimitglieder seien dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Dieser Anteil wird auch als Begründung für das Mitgliederwachstum interpretiert. Mehr Informationen gab es von Hans-Georg Massen, dem ehemaligen Leiter der Verfassungsschutzbehörde.
Es ist in erster Linie ein politisches Dokument und aus meiner Sicht ist dieses Dokument in den letzten Jahren immer politischer geworden. Man muss sehen, auf der einen Seite enthält es viele Zahlen, wo man sich auch die Frage stellen muss, wie sind sie zustande gekommen, aber da denke ich, werden wir auch noch drüber reden. Aber auf der anderen Seite enthält es relativ wenig Fakten, sondern sehr, sehr viele Bewertungen, was es aus meiner Sicht früher so nicht gab. Um ein Beispiel zu geben, jetzt neu aufgenommen worden, als rechtsextremistischer Verdachtsfall ist der Fernsehsender auf 1. Und wenn man sich dann die Ausführungen dazu anschaut, dann ist es eine Ansammlung von Bewertungen und keine Tatsache, wenn gesagt wird, es würden rechtsextremistische Inhalte und Verschwörungserzählungen in dem Sender verbreitet werden. Das sind keine Tatsachen, sondern das ist das, was der Sachbearbeiter im Ministerium und im Verfassungsschutz sich denkt. Und das Gleiche auch bei der AfD. Die Zahlen im Bereich Rechtsextremismus sind nach Auffassung von Herrn Dobrindt stark angestiegen, um 8.000 Personen. Wenn man sich anschaut, wie der Anstieg zustande kam, dann sind das eben 8.000 mehr bei der AfD, die dazugerechnet wurden. Und wieso gerade von den 70.000 Mitgliedern 28.000 bei der AfD rechtsextremistisch sein sollen, kann man dem Bericht nicht entnehmen, sondern sie schreiben einfach, es ist davon auszugehen, dass weil die AfD rechtsextremer geworden sei, viele Neumitglieder deswegen beigetreten sind und deswegen sei die Zahl der Rechtsextremisten auch gestiegen. Also ich habe den Eindruck, die haben den Finger feucht gemacht und einfach hochgehalten. Und das erweckt ein Anschein von Akkuratesse und von Sorgfalt, aber in Wirklichkeit ist es aus meiner Sicht, muss ich leider als ehemaliger Präsident sagen, ein politisches Papier, ein Papier, das für die Politik und auch für die politische Gegnerbekämpfung verwendet wird, aber wenig brauchbar, um Deutschland sicher zu halten. Die erste Behauptung, die der Verfassungsschutz, oder das ist ja eigentlich ein Papier des Bundesinnenministeriums, der Absender des Papiers lautet Bundesministerium des Innern. Die erste Aussage ist, dass aus Sicht der Urheber des Papiers liberal-konservative Positionen in der AfD kaum noch wahrnehmbar seien, vielmehr Positionen des sogenannten solidarisch-patriotischen Lagers. Woher der Urheber dieses Papiers diese Einsicht nimmt, wird gar nicht begründet. Man bemüht sich noch nicht einmal, Fußnoten anzubringen. Es wird einfach so plakativ gesagt, so soll es sein. Und da kann ich sagen, das ist keine Arbeit, das ist Propaganda. So kann man als Verfassungsschutz nicht arbeiten. Ich meine, aus meiner Sicht ist das eine unglaublich rufschädigende Behauptung, die hier aufgestellt wird. Wenn man so etwas macht, muss es unterfüttert werden. Das tut der Verfassungsschutz, das tut das Bundesinnenministerium leider nicht. Was mich schockiert hatte, war, dass vor einigen Wochen der Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Tagung in Mecklenburg-Vorpommern die aus meiner Sicht ungeheuerliche Behauptung aufgestellt hatte, dass die AfD in einer Traditionslinie mit der NSDAP oder der Holocaust-Partei stehen würde. So hat er es sinngemäß zum Ausdruck gebracht. Er hat es mit keinem Wort belegt, sondern folgte auch da der Tradition aus meiner Sicht der politischen Linken nur oft genug sagen, ohne Belege, dann wird schon etwas hängen bleiben. Und es ist ja von den Medien dann auch immer wieder aufgegriffen worden. Und hier habe ich den Eindruck, in dieser Linie von Merz agiert jetzt auch Dobrindt und der Verfassungsschutz, in dem immer wieder draufgehauen wird auf die AfD, mit dem Ziel, für die drei Wahlen, die jetzt im September anstehen, den politischen Boden zu bereiten. Die AfD sei eine extremistische Partei, mit der dürfe nicht zusammengearbeitet werden. Und um es kurz zu sagen, ich habe den Eindruck, dass dieser Bericht hier wirklich instrumentalisiert ist zur politischen Gegnerbekämpfung. So leid es mir tut, das sagen zu müssen. Er enthält im Bereich Rechtsextremismus null Substanz, jedenfalls mit Blick auf die AfD und einige andere Gruppen. Und ich muss auch sagen, die Botschaft, die jetzt bei der Pressekonferenz vermittelt wurde, der Rechtsextremismus sei die größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland, muss ich sagen, mit Verlaub. Wer so etwas von sich gibt, muss zuerst mal seine Hausaufgaben machen. Im Bereich Linksextremismus erinnere ich nur an die Vulkangruppe, an die Hammerbande. Das Stilllegen, ich sage mal, der elektrischen Infrastruktur in Berlin, im Südwesten von Berlin. All das sind schwere und schwerste Straftaten. Da kann man nicht hingehen und sagen, der Rechtsextremismus sei die größte Gefahr.
Am 29. Juni 2026 betrat ein 45-jähriger Mann eine Jugendhilfe- bzw. Mutter-Kind-Einrichtung in Stade. Dort erschoss er nach Angaben der Ermittler 6 Menschen, 4 Frauen und 2 Männer. Die Opfer waren Beschäftigte der Einrichtung bzw. des Jugendamts. Besonders brisant, die Frau, die das Fluchtauto fuhr, ist Silvia S., eine 65-jährige Familien- und Migrationsberaterin, die für eine Lobbyorganisation arbeitet, die für die Jahre 2025 und 2026 wiederum etwa 900.000 Euro aus dem Bundesprogramm Demokratie Leben bezog. Offizielles Tatmotiv sei ein Sorgerechtsstreit gewesen. Der Videoblogger Irfan Pezi erläuterte, warum er an dieser Erklärung zweifelt.
Also ich finde, das ist schon sehr stark verharmlosend. Ich meine, wie viele Sorgerechtsstreitigkeiten haben wir in Deutschland, wo es auch nicht zum Mord kommt? Also da spielen schon auch gewisse andere Faktoren eine Rolle, die man eben jetzt unerwähnt lässt, wie zum Beispiel das Weltbild eines solchen Mörders, ja? Der kulturelle Hintergrund auch. Ich meine, es ist ja auch vieles noch im Unklaren. Ja? Zum Beispiel jetzt auch, was die Zugehörigkeit zu einem bekannten kriminellen Clan betrifft. Ja, wo jetzt Medien, immer mehr Medien berichten, dass er durchaus dazugehört hat. Ja, Polizei hält sich bedeckt. Das sind alles so Fragen, die sind noch offen. Ich habe mir auch die Pressekonferenz angeschaut. Ja, also, dass man eben bewusst solche Begriffe verwendet wie Sorgerechtsstreit, Familientragödie, dass man es als einen Einzelfall hinstellt. Also man blockiert da sehr stark. Und andererseits, ich meine, der Tathergang, allein, dass ein Mann bereit ist, eiskalt 6 Menschen zu ermorden, dass er Zugang zu Waffen hat. Ich meine, er hat ja keinen legalen Waffenbesitz, sondern er hat sich ja illegal eine scharfe Waffe besorgt. Dann die Flucht in so einem aufgemotzten AMG Mercedes mit Fluchtfahrerin, ja, 65-jährige Frau. Also auch da, das deutet eher darauf hin, dass die Sache geplant war. Und ich meine, wir kennen es ja auch aus den Ehrenmorden und aus vielen anderen Fällen. Da ist es ja nicht so, dass das jetzt die Tat eines Einzelnen ist, sondern das wird dann von der Familie, meistens von den Ältesten, beschlossen, ja, dass man so etwas macht. Und dann gibt es auch logistische Unterstützung. Und so vom Hergang, Tathergang, wie er dann flüchten wollte, abgeholt wurde und so weiter, geht es schon in die Richtung, dass es eben da eine Planung gab. Jetzt gilt es halt zu klären, inwiefern war da die gesamte Familie oder Teile der Familie involviert? Wusste man von dieser Tat? Hat man sie unterstützt? Das sind halt alles so Fragen, die jetzt noch offen sind, aber es gibt schon starke Indizien, die in diese Richtung deuten. Vor allem, wieso hat er eine Waffe mit sich? Ich meine, das macht ja dann nur Sinn, wenn er grundsätzlich kriminell ist und zu Clanstrukturen gehört, dann ist es ja relativ normal, dass man scharfe Waffen mit sich trägt, ja, im Auto hat. Oder eben, er hat sie gezielt für diese Tat besorgt und hat diese Tat geplant und ist auch mit der Absicht hingegangen, die Leute aus Rache zu ermorden. Und das ist eben so ein bisschen problematisch, wenn man das so als Familientragödie dann hinstellt. Ich meine, die Opfer sind alles Mitarbeiter vom Jugendamt und aus der Mutter-Kind-Einrichtung. Das heißt, es handelt sich ganz klar um einen Racheakt. Welche Absicht oder welchen Grund hätte er denn sonst, die so eiskalt zu ermorden, außer aus Rache dafür, dass sie ihm eben aus seiner Sicht wahrscheinlich zu Unrecht sein Kind weggenommen haben. Also ich sehe da schon einen deutlichen Unterschied von den typischen, ich sag mal, Amokläufen, wo dann der Vater Amok läuft und die ganze Familie und oft auch am Ende sich selbst ermordet, oder gezielt Mitarbeiter vom Jugendamt und von städtischen Einrichtungen. Einerseits betont man, es sind noch viele Fragen offen, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Andererseits schließt man direkt und von Anfang an einen politischen oder sonstigen Hintergrund aus. Ja, also das ist widersprüchlich. Und ich meine, wir kennen es ja auch aus anderen Fällen, bei Bürgergeldempfängern, staatlichen Leistungen und so weiter, dass da auch immer mehr Mitarbeiter angegriffen werden. Fast in jedem dieser Einrichtungen gibt es mittlerweile Security, um die Mitarbeiter vor Angriffen zu schützen.
Die Liste der Corona-kritischen Ärzte, die sich trotz der nachweislichen Sinnlosigkeit der Maßnahmen und Vorschriften noch immer vor Gericht verantworten müssen, bleibt lang. Der Arzt Marc Fittecke wurde vom Landgericht Hamburg zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt, weil er in der Corona-Zeit Maskenatteste ausgestellt haben soll. Mit uns sprach er über den Prozess und die Folgen.
Also meine medizinische Herkunft ist seit jeher, ich sag's mal mit dem Schlagwort, ganzheitlicher Natur. Das heißt, ich bewegte mich schon seit über 20 Jahren im Bereich der klassischen Homöopathie, im Bereich der Naturheilkunde, im Bereich der psychosomatischen Medizin, der Kurzzeitpsychotherapie. Und in all diesen Welten ist das Grundkonzept, dass das Problem für Erkrankungen im Organismus selbst liegt, insbesondere, das hat das Gericht auch im Urteil sogar genannt, wie ich es dort auch vorgetragen hatte, in diesem Fall, wo es um sogenannte Erreger geht, dass das Terrain, also der Boden, das Problem ist oder der Grund für die Erkrankung. nicht irgendein Keim. Also dieser allgemeine Hintergrund hat dazu geführt, weil ich auch natürlich dann vom Patientenklientel anders denkende Menschen habe, die anders ausgerichtet sind und auch andere Therapieverfahren wünschen. Dadurch wurde ich vermutlich auch ausdrücklich darauf angesprochen. Und ich habe mich ja auch ab 2020 beginnend kritisch mit den ganzen Ereignissen auseinandergesetzt, vor dem Hintergrund meiner allgemeinen medizinischen Grundhaltung. Also das passte zusammen, das war sozusagen ein ganz natürlicher Übergang. Das war so im April, Mai 20, wo kein Mensch wusste, dass es ein Problem ist, Atteste auszustellen, was ich mein ganzes Arztleben lang ja vorher auch immer wieder gemacht habe. Das war nie ein Problem. Jede Krankschreibung ist ein sogenanntes Gesundheitszeugnis. Da wusste also kein Mensch, dass das so ein Problem wird. Und das sind ganz wenige Ausnahmen in Bezug auf die Gesamtzahl der Atteste, die ich insgesamt ausgestellt habe. Und diese Behauptung, wie es auch im Urteil genannt wird, ist einfach schlichtweg eine Frechheit. Weil das ist ja in der EDV dokumentiert, dass die Patienten vor Ort waren. Also die ganzen Abläufe standardmäßig abgelaufen waren, ab Mai ganz ausdrücklich explizit. Also ich war erstens froh, dass diese Schwebezeit von ungefähr 3, 3,5 Jahren, wo irgendwie eine Druckkulisse über mir geschwebt ist und kein Mensch wusste, was kommt dabei raus, darf ich als Arzt weiterarbeiten zum Beispiel, oder was hat das für Dimensionen? Das war ja völlig unklar. Also insofern war ich primär erleichtert. Zu Beginn des Verfahrens wurde ja schon eröffnet vom Richter, dass hier ein Berufsverbot grundsätzlich völlig außer Diskussion liegt, dass das gar kein Thema sein wird. Und das Maß, was dann ich vermutet hatte, entspricht so ungefähr dem, was ich halt jetzt angenommen hatte, wobei ich nicht weiß, was die Gerichtskosten was machen werden. Und ich habe auch vorher entschieden, ich werde das dann so hinnehmen, weil das wissen wir, die Rechtsverhältnisse in Deutschland in den letzten Jahren, was diese Themen betrifft zumindest, dass man da keinen Blumentopf gewinnen kann auf gut Deutsch. Also war für mich klar, ich werde die Kröte schlucken. Und so sieht es im Moment aus. Also tendenzielle eher Erleichterung. Ich kann das also wirklich mit Haut und Haaren nachempfinden, wie es auch vielen anderen Kollegen wahrscheinlich ergangen ist. Es war extrem belastend. Ich habe auch in dieser Zeit eine berufliche und private große Veränderung gemacht, nämlich Umzug privat nach vielen Jahren, nach Jahrzehnten in Hamburg, sowohl mit der Praxis, Neustart südlich von Hamburg im anderen Bundesland, also bei Buchholz. Und dieses ganze Projekt war unglaublich überschattet von der Frage, ist das überhaupt machbar, ist das finanziell überhaupt machbar. Die Praxis war extrem irritiert, weil ja auch der allgemeine Meinungskonsens zum Thema Corona und allem, was da dranhängt, ja sehr polarisiert war. Das heißt, meine Praxis war auch beeinträchtigt dann schon jetzt eigentlich seit 22. Also es hat sehr, sehr reingehauen und über allem schwebte in mir auch immer die Frage, macht das eigentlich alles noch Sinn, was du hier machst? Ne? Das war extrem belastend und deswegen hatte ich eben schon gesagt, ist das jetzt eher erleichternd, wobei ja noch Ärztekammer Fragezeichen oder Approbationsbehörde Fragezeichen sich wahrscheinlich dann auch noch melden werden und dann mal gucken muss, was dann passiert. Das war extrem anstrengend und schwierig und belastend.
Am 27. Juni kündigte Serbiens Präsident Alexander Vučić an, sein Amt innerhalb weniger Wochen niederzulegen. Als Gründe nannte er den politischen Stillstand nach monatelangen Massenprotesten, den Wunsch nach einem neuen politischen Kapitel und die Unterstützung seiner serbischen Fortschrittspartei SNS. Er wolle sich nicht gänzlich aus der Politik zurückziehen, sondern die SNS weiterhin führen. Mehr Informationen hatte unser Osteuropa-Korrespondent Boris Kalnoki.
Das sieht so aus, als würde da jemand aufgeben, aber in Wirklichkeit ist es ein Manöver zum Machterhalt. Vučić ist Staatspräsident in seiner zweiten Amtszeit. Laut Verfassung darf man nur zwei Amtszeiten bekommen als Präsident. Mit anderen Worten, spätestens kommenden Mai müsste er sowieso aufhören, jedenfalls als Staatspräsident. Er sagte zugleich, dass er weiterhin eine wichtige Rolle in der Politik spielen möchte. Mit anderen Worten, es werden Neuwahlen angesetzt, er möchte Ministerpräsident werden. Das hat er noch nicht klar gesagt, aber es ist relativ deutlich. Und dann dürfte es wohl noch in diesem Jahr zu Neuwahlen kommen. Was man sich auswählt als Vorbild in den Medien, das sagt immer auch etwas über die Intention aus. Aber tatsächlich, es gibt mehrere Beispiele für solche Rochaden. Der erste war, glaube ich, Erdogan in der Türkei, der jonglierte mit den Ämtern. Aber Vučić selbst war ja schon Ministerpräsident, bevor er Präsident wurde. Jetzt kann er wieder Ministerpräsident werden. Es ist ganz klar, dass es hier um den Machterhalt geht. Um diesen zu sichern, bei den kommenden Wahlen hat er finanzielle Wohltaten angekündigt für breite Schichten der Bevölkerung, insbesondere für Rentner. Gesamtpaket beläuft sich, glaube ich, auf 600 Millionen Euro. Die ärmsten Rentner bekommen eine Monatsrente extra, aber alle Rentner bekommen etwas extra und die Renten sollen zugleich angehoben werden. Medikamente speziell für Herzkranke sollen billiger werden. Kindergeld soll angehoben werden. Es gibt Einmalzahlungen. Staatsangestellte, die sollen mehr Gehalt bekommen. Also da hat er sich einiges einfallen lassen, um das Volk bei Laune zu halten. In diesem Fall weiß ich nicht, ob es funktionieren wird. In den Umfragen steht Vučić gut da, beziehungsweise seine Partei, die Fortschrittspartei, für die Wahl allerdings ein breiteres Parteienbündnis zusammenbauen. Das nennt sich dann Vereintes Serbien. Und die haben zusammen diese große Fortschrittspartei und die vielen kleineren drumherum, die haben mit den Umfragen irgendwo zwischen 45% und 48% der Wählersympathien. Das ist sehr viel. Allerdings gibt es eine breite Unzufriedenheit im Volk, nicht nur mit der Regierung, sondern auch mit der herkömmlichen Opposition, also die gesamte politische Klasse. Viele junge Menschen sind sie leid und davon zeugen Massendemonstrationen seit fast 2 Jahren, 1,5 Jahren. Diese Demonstrationen gingen aus ursprünglich von Studenten in Novi Sad, breiteten sich über ganz Serbien aus und haben nie aufgehört. Und inzwischen ist das eine Protestbewegung gegen die komplette politische Klasse. Diese Leute haben eine Liste gegründet, eine Wahlliste, und treten bei den Parlamentswahlen an. Das nennt sich dann die Studentenliste. Und die hat bei der letzten Umfrage mehr als 30% erzielt. Die Dynamik zeigt nach oben. Mit anderen Worten, diese Bewegung wird jeden Monat stärker. Und das mag ein Grund sein, warum Vučić sich entschieden hat, jetzt die Wahlen vorzuziehen und nicht im Mai wählen zu lassen, sondern noch in diesem Jahr. Ich glaube, es gibt eine generationelle Unzufriedenheit mit der alten politischen Klasse. Es sind natürlich nicht nur Studenten. Studenten sind ja eine intellektuelle Elite, nicht jeder geht an die Uni. Es ist eine breite Bewegung geworden. Die Schulen machen inzwischen auch mit, die Gymnasien, die Lehrer, viele Medien. Also die Unzufriedenheit ist relativ breit. Und wie in anderen Ländern auch, wo wir solche Massenbewegungen gesehen haben, in Ungarn zuletzt, nicht wahr? Da spielt auch der Mangel an wirtschaftlichen Perspektiven eine Rolle. Da bekommt man also ein Almosen von der Regierung, aber eigentlich die wirtschaftliche Zukunftsperspektive für viele Menschen, die sieht nicht so gut aus. Auch Serbien bekommt zurzeit keine Fördermittel aus der EU. Natürlich ist es kein Mitglied der Europäischen Union, aber Serbien bekommt theoretisch zumindest aus 3 Töpfen erhebliche Mittel aus Brüssel. Zum einen ist da ein sogenannter Wachstumsfonds. Das ist etwas, was sich die Europäer ausgedacht haben, um die Länder des Westbalkan bei Laune zu halten, ohne sie gleich in die EU aufzunehmen. Also da gibt es Geld. Und auch als Anwärter, also Serbien ist ja EU-Beitrittskandidat und als solches Land bekommt es auch Fördermittel aus der EU, um aufzuschließen zu den diversen europäischen Strukturen. Und dann gibt es auch noch einen Topf für die Agrarwirtschaft, für die Landwirtschaft. Also aus all diesen Töpfen bekommt Serbien derzeit gar kein Geld mehr, weil die Europäische Union Mängel moniert bezüglich Rechtsstaatlichkeit, freie Medien. Also ungefähr dasselbe, was wir in Ungarn gesehen hatten. Und das sind 1,5 Milliarden Euro, die Serbien zurzeit nicht bekommt.
Heute und morgen hält die AfD ihren gesetzlich vorgeschriebenen Parteitag ab. Im Vorfeld rief eine Vielzahl von Politikern und Vereinen zu Protesten und auch zur Sabotage auf, selbstredend im Namen der Demokratie, vereint in der großen Erzählung vom Kampf gegen den Faschismus. Die grüne Bundestagspolitikerin Katrin Göring-Eckardt meinte gar, der Protest sei ein Fest der Demokratie. Darüber sprachen wir mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Carsten Hilse.
Ich bin seit 2016 bei jedem Bundesparteitag gewesen und das, was dieses Jahr angekündigt wird, also ist beispiellos. Ich war letztes Jahr in Riesa schon sehr schockiert, wie sehr unsere politischen Gegner, wenn ich es mal so sagen kann, vor Gewalt nicht zurückschrecken, nicht davor zurückschrecken, unser verbrieftes Recht und vor allen Dingen auch unsere Pflicht, uns zu versammeln zum Bundesparteitag, wie Sie das Recht und diese Pflicht dann letztendlich auch verhindern wollen. Dieses Jahr ist nochmal eine neue Qualität. Bis zu 50.000, zumindest sagen die öffentlichen Medien und die Sicherheitskräfte das auch, sollen nach Erfurt kommen. 2.500 gewaltbereite Terroristen, nenne ich es jetzt mal, die aus ganz Europa anreisen sollen. Die wollen also verhindern, dass wir unseren Parteitag abhalten und schrecken da vor Gewalt auch nicht zurück. Und was mich wirklich sehr erschüttert, das ist, dass Politiker anderer Parteien wirklich dazu aufrufen, Straftaten zu begehen. Natürlich haben wir Hinweise bekommen, aber nicht von unserer Partei, sondern letztendlich dann natürlich vom Bundeskriminalamt, was ja für mich zuständig ist sozusagen, als Schutzorgan. Und da gab es ganz klare Anweisungen, was wir nicht machen sollen und wie wir uns verhalten sollen. Ich würde jetzt, weil auch das BKA natürlich darum gebeten hat, da jetzt nicht ins Detail gehen. Das ist ja letztendlich nur eine punktuelle Aufnahme dort in Erfurt. Das ist ja keine Übermacht. Es ist eine sehr laute, sehr gewaltbereite, in Teilen zumindest, Minderheit, die denkt, uns die demokratischen Rechte absprechen zu können. Und das ist eines Rechtsstaates nicht würdig. Keine andere Partei hat mit solchen Dingen zu kämpfen, beziehungsweise muss sich auf so etwas einstellen. Erinnern Sie sich dran, vor wenigen Wochen war der Parteitag der Linken und da gab es überhaupt keine Zwischenfälle. Also wenn ich richtig informiert bin, zumindest gab es keine Aufrufe aus dem anderen politischen Lager, diesen Parteitag zu blockieren. Wir haben schon einige Großdemonstrationen in den letzten Jahren auch durchgeführt. Das heißt, dass wir da nicht aktiv sind. Allerdings würden wir niemals dazu aufrufen, eine Versammlung oder einen Bundesparteitag einer anderen Partei zu blockieren oder zu behindern. Das ist am Rande von Auftritten von Politikern der Altparteien immer wieder eben auch zu Demonstrationen kommen, das ist vollkommen klar. Gerade in der Zeit, als Angela Merkel noch in Amt und Würden war, da gab es diese Aktion immer wieder mal, weil sie natürlich durch ihre politischen Entscheidungen, nenne ich es jetzt mal, zum Hassobjekt einiger Bürger geworden ist. Aber wir als AfD würden niemals dazu aufrufen, andere Parteien in der Ausübung ihrer demokratischen Rechte zu behindern. Wir wollen natürlich eine radikale Änderung der Politik. Dass jetzt die Gewerkschaften und die Kirchen sich auf die Seite stellen, gerade die Gewerkschaften auf die Seite der SPD, ist ja vollkommen klar. Wir sind ein politischer Gegner derjenigen, von denen diese Gewerkschaften, zumindest die meisten Gewerkschaften, getragen werden. Kirchen waren schon immer in der Geschichte, zumindest seit ihnen die Macht genommen wurde vor mehreren hundert Jahren, auf der Seite der jeweiligen Machthaber. Das hat man auch in den dunklen Kapiteln und auch im dunkelsten Kapitel unserer Geschichte gesehen. Also ich glaube nicht, dass wir uns verrannt haben. Ich werde immer mal wieder gefragt, warum sind Sie, weil ich ja früher mal CDU-Wähler war, so weit nach rechts gerückt? Und dann sage ich immer, ich bin dort geblieben, wo ich noch vor 20 Jahren auch stand, als ich die CDU noch gewählt habe. Nur der Rest, die CDU und auch die Altparteien, so nenne ich es jetzt mal, sind einfach so weit nach links gerückt, dass wir natürlich mit unseren Forderungen, die vor 20 Jahren noch legitim waren, zumindest für den allergrößten Teil der Bevölkerung, was heutzutage auch wieder viele große Gruppen der Bevölkerung auch so sehen, wir jetzt radikal erscheinen. Aber radikal sind die Altparteien, weil sie radikal unser Land zerstören.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere Sondersendung zu 250 Jahren USA um 21.05 Uhr. Am 4. Juli 1776 sagten sich 13 britische Kolonien in Nordamerika von der Krone los, indem ihre politischen Vertreter eine Unabhängigkeitserklärung unterzeichneten. Dieser Independence Day war der Start eines freiheitlichen Weltmodells, das trotz aller Mängel und Verirrungen bis heute den Maßstab menschlicher Entwicklungsmöglichkeiten vorgibt. Wir wollen diese zivilisatorische, technische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Erfolgsgeschichte aus ganz persönlichen Perspektiven erörtern. Wie erleben wir die USA? Was ist amerikanische Mentalität? Welche Rollen spielen Rasse, Religion, Medien, Waffen, Individuum, Gesellschaft, Bildung, Patriotismus und das Gefühl der Unendlichkeit? Es diskutieren die USA-Korrespondentin des Kontrafunks Susanne Heger, der Literaturwissenschaftler Professor Jochen Hörisch, der lange in den USA gelehrt hat, und der deutsch-amerikanische Kontrafunkredakteur Colin McMahon. Die Gesprächsleitung hat Burkhard Müller-Ulrich.
Thank you.